Ja, bitte.
Ja, ich glaube, die Kamera wird noch justiert. Geben wir der Kamera noch eine Chance. Lebt sie schon? Okay, dann, ja, schönen guten Morgen. Ich bin Christine Collin und ja, wir wollen euch eine Einführung geben in die Kryptographie mit elliptischen Kurven. Wir haben inzwischen eine Firma gegründet. Vorher haben wir Mathematik gemacht, so ganz normal an der Uni. Zahlentheorie, algebraische Geometrie, auch ein bisschen elliptische Kurven. Und heute soll es um Kryptographie gehen, ein Streifzug, kein Rückblick, keine Vorschau, einfach ein Streifzug. Im Wesentlichen werden wir sagen, was eine elliptische Kurve überhaupt ist, insbesondere über endlichen Körpern, die man nämlich zum Verschlüsseln braucht. Wir werden auch sehen, wie man ganz konkret mit so einem Ding jetzt verschlüsseln kann. Ja, und dann, was man alles sonst noch beachten muss, wie man überhaupt eine sichere Kurve findet und, naja, was man drumherum noch so wissen sollte. Wir haben auch keine Kosten und Mühen gescheut. Zu den Referenten gehört auch eine elliptische Kurve. Da kann man ganz gut alles erklären und, ja, Colin hat es auch schon geschafft, die aufzublasen, also kann es direkt losgehen.
Ja, vielen Dank. Okay, also dieses hier ist wie gesagt eine elliptische Kurve über den komplexen Zahlen. Das ist eine Fläche, also so ein Torus ist das eben. Und wie verschlüsselt man nun damit? Ich sage vielleicht nochmal zwei Worte zu symmetrischer Verschlüsselung. Alice schickt Bob etwas und die benutzen dabei den gleichen gemeinsamen symmetrischen Schlüssel. Der muss geheim gehalten werden. Alice hat das Problem, wie kriegt Bob diesen Schlüssel? Bei asymmetrischer Verschlüsselung setzt Bob seinen öffentlichen Schlüssel in die Zeitung. Alice guckt danach, verschlüsselt mit dem und kann dann Bob die verschlüsselte Nachricht senden. So, wie funktioniert das jetzt mit dieser elliptischen Kurve? Ich tue die in eine Blackbox rein und jetzt kommt die Nachricht. Die wird zu einem Punkt auf der elliptischen Kurve. Dann tut Alice noch Bobs öffentlichen Schlüssel auf die elliptische Kurve. Das ist auch ein Punkt. Und dann kommen noch ein paar Zufallszahlen rein. Und raus kommen dann zwei Punkte auf der elliptischen Kurve. Das ist die verschlüsselte Nachricht. Zum Entschlüsseln nimmt man diese beiden Punkte. Bob nimmt seinen privaten Schlüssel, das ist eine Zahl, rechnet mit diesen Punkten auf der elliptischen Kurve rum. Da kommt wieder ein Punkt raus, braucht keine Zufallszahlen zum Entschlüsseln. Und dieser Punkt ist dann die Nachricht, beziehungsweise aus diesem Punkt wird die Nachricht extrahiert. Später kann ich noch darauf eingehen, wenn eine Frage kommt, wie man aus einer beliebigen Nachricht einen Punkt auf einer elliptischen Kurve macht. So, ich habe gesagt, rechnen mit Punkten auf einer elliptischen Kurve. Wie macht man das? Ich kann natürlich mit Zahlen rechnen. Wie kann ich denn jetzt mit Punkten rechnen? Na, ich kann mit allen möglichen rechnen. Ich kann auch mit Äpfeln und Birnen rechnen. Wie mache ich das? Ich addiere einen Apfel und eine Birne, indem ich einfach hinschreibe, Apfel plus Birne. Dann kann ich noch einen Apfel dazu addieren, dann habe ich Apfel plus Birne plus Apfel. Das ist noch nicht so spannend. Ich muss noch irgendwie das wenigstens umformen können, um damit irgendwie was Vernünftiges anfangen zu können. Dann erzähle ich mal, welche Umformungen erlaubt sein sollen. Also Apfel plus Birne, A plus B, die will ich vertauschen können. Das soll das gleiche sein wie B plus A. Dann das Assoziativgesetz, ich addiere erst Apfel plus Birne und dann einen Tisch dazu. Und das soll das gleiche sein wie Apfel plus und die Summe aus Birne und Tisch. Dann soll es in meiner Menge, in der ich rechne, noch ein neutrales Element geben. Die Null oder man sagt auch für eine elliptische Kurve den Punkt im Unendlich. Oder auch dieses Mundstück hier. Das ist einfach ein ausgezeichneter Punkt auf der elliptischen Kurve. Allgemein in der Gruppe ist es eine Null. Wenn man zum Beispiel an die ganzen Zahlen denkt, ist es die Null in den ganzen Zahlen. Ich addiere zu einer Zahl Null dazu und da kommt wieder die ursprüngliche Zahl raus. So, dann soll es zu jedem Element in der Menge, in der ich rechnen will, auch das Negative geben. Also zu jedem Apfel minus Apfel, zu Birne minus Birne und deren Summe soll Null ergeben. Eine Menge mit so einer Addition nennt man kommutative Gruppe. Und jetzt führe ich noch eine Abkürzung ein. Wenn ich Tisch nehme, plus Tisch, plus Tisch, plus Tisch, plus Tisch, möchte ich das abkürzen schreiben als 5 mal Tisch. Oder minus Tisch plus minus Tisch soll minus 2 mal Tisch sein. Das sind die Rechenregeln in einer Gruppe und das sind auch Rechenregeln auf einer elliptischen Kurve und das ist alles ziemlich abstrakt, da will ich jetzt mal ein Beispiel vorführen. als Menge nehmen wir die Zahlen von 0 bis 16 und als Addition nehmen wir die Addition modulo 17. Das bedeutet, ich addiere zwei Zahlen, indem ich sie ganz normal addiere. Das kann ich auch im Computer, zum Beispiel in 10 machen mit einem Datentyp long. Zum Beispiel addiere ich 9 plus 10 ist 19, das ist nicht mehr in meiner Menge drin, aber ich reduziere modulo 17, das heißt, ich ziehe so oft 17 ab, bis ich wieder in der Menge drin bin. Das heißt, 9 plus 10 ist 2. So, um jetzt diese ganze Gruppenstruktur in den Computer reinzubringen, muss ich noch sagen, was ist denn das Negative zu einem Element? Das ist einfach minus. Das Element aber wieder modulo 17 reduziert. Zum Beispiel minus 9 ist eben minus 9. Jetzt muss ich so lange 17 addieren, bis ich wieder in der Menge drin bin. Und das ist 8, ne? Ja. Gut, okay. Das war ja jetzt irgendwie geschummelt. Das ist ja das ganz normale Plus, was jeder kennt. Jetzt führe ich mal ein anderes Plus ein. Das ist nämlich eigentlich das Mal. Und als Menge nehme ich die Zahlen von 1 bis 16. Eine Zahl weiter, die 17, das ist eine Primzahl. Weil das eine Primzahl ist, funktioniert das Ganze. Deswegen kann ich nämlich auch das Inverse einer Zahl bringen. Also Beispiel, ich multipliziere zwei Zahlen, ich addiere zwei Zahlen mit dieser neuen Funktion plus 2, die ich zum Beispiel in C implementieren kann, indem ich zwei Zahlen multipliziere und dann Modulo 17 reduziere. Zum Beispiel 5 mal 6 ist eigentlich 30. Jetzt muss ich so lange 17 abziehen, bis ich wieder in der Menge drin bin. Kommt also raus, 5 mal 6 ist 13. So, jetzt muss ich noch wissen, was ist eigentlich das Negative, dieses Minus A. Dazu muss ich wissen, was dieses neutrale Element ist in dieser Gruppe, diese 0, die wir am Anfang hatten. Das ist bei der Multiplikation die 1. Wenn ich also einmal irgendeine Zahl nehme, kommt wieder die ursprüngliche Zahl raus. Das bedeutet also, um das Negative einer Zahl zu finden, muss ich eine Zahl finden, sodass die beiden Zahlen miteinander multipliziert das neutrale Element ergeben, also die 1. Und das findet man mit dem sogenannten erweiterten euklidischen Algorithmus, auf den ich hier nicht eingehen will. Ich will hier aber ein Beispiel bringen. Das Negative von der 3 ist 6, denn 3 mal 6 ist 18. Modulo 17 reduziert kommt 1 raus. Das heißt, das Inverse von 3 ist 6 und das Inverse von 6 ist 1. Ist 3. Genauso bei 7 und 5, 7 mal 5 ist 35, Modulo 17 reduziert ist 1. Das Inverse von der 5 ist die 7 und das Inverse von der 7 ist die 5. Also minus 7 ist 5 in dieser Gruppe. Aber man schreibt die eben vielleicht geschickterweise, um das von dem anderen zu unterscheiden, mit einem Malpunkt anstatt mit einem Plus. Wenn ich jetzt beide Operationen zusammennehme, dann kommt ein Körper raus. Und zwar der Körper F17. Das ich kann also addieren und multiplizieren auf der Menge der Zahlen von 0 bis 16. Wir kennen noch andere Körper, zum Beispiel den Körper der reellen Zahlen. Das sind die Zahlen, die man im Taschenrechner eintippen kann. Da kann ich auch addieren und multiplizieren. Alle diese Mengen nennt man Körper und es gibt noch mehr endliche Körper. Ich kann da unten anstelle der 17 jede Primzahl hinschreiben. Ich kann da auch jede Primzahl Potenz hinschreiben. Für Verschlüsselung mit elliptischen Kurven ist noch interessant, wo man da 2 hoch n hinschreibt. Die Elemente im Körper f2 hoch n sind einfach n-Bit-Worte. Die Addition, dieses Plus, ist die XOR-Verknüpfung. Die Multiplikation ist komplizierter. Und auf den Körper will ich eigentlich nicht näher eingehen. Wir bleiben bei dem Vortrag bei FP, also wo unten eine Primzahl steht. So, jede Verschlüsselung, asymmetrische Verschlüsselung, beruht auf einem komplizierten mathematischen Problem. Zum Beispiel bei RSA ist es so, es ist schwierig, große Zahlen zu faktorisieren. Bei Verschlüsselung mit elliptischen Kurven ist das schwierige Problem, den sogenannten diskreten Logarithmus zu ziehen. Was ist das? Wir nehmen mal als Beispiel eine Gruppe. Eine Gruppe mit ganz vielen Elementen. Da könnte man zum Beispiel die Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve nehmen über einen Körper FP, wo P eine ganz große Zahl ist. Wenn ich 80-stellig sage oder 10 hoch 80 oder sowas, meine ich eine ganz große Zahl. So, wir hatten eben gesehen, eine elliptische Kurve ist eigentlich so ein Torus. Über einem endlichen Körper ist es einfach nur eine Ansammlung von Punkten. Da ist dieser Nullpunkt oder Punkt im Unendlich, das ist die Null, zum Beispiel bei den ganzen Zahlen, das neutrale Element. Und dann hier lauter Punkte. Und das sind ungefähr 10 hoch 80 Punkte, um das kryptografisch schwierig zu machen. Ich nehme jetzt mal einen Punkt raus, diesen hier, den nenne ich P. Und jetzt kann ich rechnen P plus P. Das ist der Punkt hier unten. Und da sieht man schon, das scheint eine nicht triviale Operation zu sein, zwei Punkte zu addieren. Man macht das nicht irgendwie komponentenweise, dass links 10 plus 10, 20 rauskommt, sondern es ist irgendeine komische mathematische Funktion, die man aber programmieren kann. So, nun kann ich auch eine ganz große Zahl nehmen, eine 80-stellige, und damit p multiplizieren und kriege dann hier die Koordinaten von dem Punkt raus. Das mache ich natürlich nicht so, indem ich p plus p plus p nehme und dann gucke, ob ich das 10 hoch 80 mal addieren kann, sondern ich mache das irgendwie geschickter, muss ich mir mal ansehen, wie ich Multiplizieren mache von ganzen Zahlen. Im Wesentlichen ist das so eine Double and Add Operation. Ich gehe von dem einen Faktor die Bits durch und den anderen verdoppel ich immer. Immer wenn ich auf 1 weitergehe, verdoppel ich. Immer wenn ich auf eine 1 stoße, addiere ich das zum Ergebnis dazu, und wenn ich auf eine 0 stoße, mache ich gar nichts. Das sehen wir nachher noch an einem Programm, das ist eigentlich ganz trivial. So, nun ist es aber weniger trivial, von rechts nach links zu kommen. Wir hatten eben gesehen, wenn ich, kann man das schärfer stellen? Ja. Wenn ich den Punkt P kenne und K kenne, dann kann ich ganz schnell K mal P ausrechnen. Zum Beispiel hier kenne ich K und kann ich diese beiden Zahlen ausrechnen. Wenn mir jetzt aber jemand diese beiden Zahlen gibt und ich kenne den Punkt P, wie kann ich dann diese Zahl berechnen? Das ist ein schwieriges Problem, das kann ich zum Beispiel durch Durchprobieren herausfinden, aber ich kann nicht 10 hoch 80 Zahlen durchprobieren. Deswegen, darauf beruht die kryptografische Sicherheit von Verschlüsselung mit elliptischen Kurven. Ich kann nur sehr schwer von rechts nach links kommen. Das ist das Problem, den diskreten Logarithmus zu ziehen. So, wie verschlüssel ich denn nun damit? Allgemein kann man in Gruppen verschlüsseln, indem man die El-Jamal-Verschlüsselung nimmt. Das habe ich jetzt hier am Beispiel von der Gruppe mit Punkte der elliptischen Kurve genommen. Alice nimmt als privaten Schlüssel eine zufällige 80-stellige Zahl. Ich gehe nochmal kurz zurück. Da das DL-Problem schwierig ist, kann ich als privaten Schlüssel so eine Zahl K nehmen und als öffentlichen Schlüssel dieses Ergebnis. Dieses Ergebnis kann ich überall veröffentlichen und niemand schafft es, diese Zahl K herauszufinden. Das heißt, bei Verschlüsselung mit elliptischen Kurven ist so eine Zahl, so eine Zufallszahl, der private Schlüssel, und dieses Produkt ist der öffentliche Schlüssel. Alice nimmt also so eine zufällige 80-stellige Zahl als privaten Schlüssel, und der öffentliche Schlüssel von Alice ist A mal P. Das kann Alice ausrechnen und veröffentlicht diesen Punkt auf der elliptischen Kurve A. Bobs privater Schlüssel ist klein b und der öffentliche Schlüssel ist b mal p, und das nenne ich jetzt groß b. Jetzt möchte Alice eine Nachricht verschlüsseln. N, das ist ein Punkt auf der elliptischen Kurve, nimmt dazu eine zufällige Zahl k, auch so eine 80-stellige Zahl, berechnet k mal p, nimmt diesen Punkt r, berechnet k mal b, b war der öffentliche Schlüssel von Bob, und addiert die Nachricht dazu, das ist der Punkt s, und r und s sind die verschlüsselte Nachricht. Und Bob entschlüsselt das, indem er ausrechnet, minus privater Schlüssel mal R plus S, das ist die Nachricht. So, diese Formeln habe ich jetzt auch nicht verstanden. Wieso funktioniert das Ganze? Das funktioniert, weil Alice und Bob ein gemeinsames Geheimnis haben. Und dieses gemeinsame Geheimnis ist K mal B mal P. Wieso kennt Alice das? Alice kennt natürlich die Zahl K, die hat nämlich Alice selber hergestellt. Außerdem kennt Alice B mal P, das ist nämlich Bobs öffentlicher Schlüssel B. Das heißt, Alice kennt K mal B, das heißt, Alice kennt K mal B mal P. Wieso kennt Bob dieses Ding? Bob kennt K mal P, warum kennt er das? K mal P war R. Und R hat er gerade von Alice erhalten. Das heißt also, Bob kennt K mal P, dieses R, und kennt natürlich seinen privaten Schlüssel, B. Das bedeutet, Alice kennt K mal B mal P, Bob kennt B mal K mal P, und was hier eigentlich passiert ist, dass Alice die Nachricht nimmt, dazu das gemeinsame Geheimnis addiert, Und Bob zieht dieses gemeinsame Geheimnis wieder ab und erhält damit die Nachricht. So, jetzt weiß immer noch keiner, was eine elliptische Kurve ist. Sowas hier ist zum Beispiel eine elliptische Kurve. Die Gleichung y² gleich x hoch 3 plus ax plus b repräsentiert eine elliptische Kurve mit so einer technischen Nebenbedingung noch. Und jetzt betrachten wir mal eine spezielle, die hier y² gleich x hoch 3 minus 7x plus 3. Und das betrachte ich über den reellen Zahlen, diese Taschenrechnerzahlen. Jetzt betrachte ich noch die Ebene mit der x-Achse und der y-Achse und mal alle Punkte schwarz an der Ebene, wo die Koordinaten diese Gleichung erfüllen. Beispiel, x gleich minus 2. Da x gleich minus 2, dann müsste ich diesen Punkt rauskriegen und diesen Punkt. Ich setze mal minus 2 hier oben in die Gleichung ein. Minus 2 hoch 3 ist minus 8. 7 mal minus 2 ist minus 14. Das heißt, minus 8 plus 14 sind 6, plus 3 ist 9. Und y kann dann also plus 3 oder minus 3 sein. Das heißt also, diese beiden Punkte liegen auf der Kurve. Und wenn man das mit allen Punkten in der Ebene macht, dann kommt so ein Bild raus, hier so ein komisches Oval. Und hier so eine Kurve, die noch bis nach unendlich nach oben und nach unten geht. So eine elliptische Kurve hat eine hübsche Eigenschaft. Nämlich immer wenn ich eine Gerade durch die elliptische Kurve ziehe, die durch zwei Punkte geht, geht sie auch durch einen dritten. Das sieht man natürlich hier an der x-Achse oder an so einer Geraden. Auch wenn ich so eine Gerade nehme, die leicht schräg ist, die scheint hier diese Kurve gar nicht mehr zu schneiden. Aber da die Kurve bis ins Unendliche geht, schneidet es diese Kurve doch. Was passiert aber mit einer Geraden, die genau senkrecht ist? Die schneidet diesen Teil der Kurve tatsächlich nicht mehr. Und damit meine Aussage noch stimmt, schummel ich ein bisschen. Ich tue nämlich noch einen weiteren Punkt dazu, den sogenannten Punkt im Unendlichen. Den tue ich da ganz oben hin oder ganz unten. Und sage, jede Gerade, die senkrecht ist, geht noch durch diesen Punkt im Unendlichen. Dieser Punkt im Unendlichen, der wird dann die Null spielen, die Rolle der Null des neutralen Elements, Null bei den ganzen Zahlen. Das heißt also, das ist der Punkt, den ich, wenn ich den zu anderen addiere, dann bleibt dieser Punkt gleich. So, jetzt wollen wir mal Punkte addieren. Ich definiere die Addition so, dass die Summe von drei Punkten auf einer Geraden 0 ist, also dieser Punkt im Unendlichen. Gucke ich mir erstmal den Punkt R an. Was ist denn minus R? Ich ziehe mal eine senkrechte Gerade durch diesen Punkt und erhalte hier noch einen Punkt. Vergesst mal, was hier steht. Was ist denn dieser Punkt? Also da haben wir hier einen Punkt plus R plus 0 ist 0. Welchen Punkt? Achso, wenn ich R und 0 addiere, kommt wieder R raus. Das bedeutet, die Summe dieser beiden Punkte muss 0 sein. Welchen Punkt muss ich zu R addieren, damit 0 rauskommt? Minus R. Das bedeutet, wenn ich einen Punkt nehme und den an der x-Achse spiegel, hier so runter, dann kriege ich das Negative von dem Punkt raus. Jetzt kann ich auch P plus Q ausrechnen. Ich nehme als P den Punkt 1 Viertel, 9 Achtel, das ist der hier, noch einen Punkt Q, ziehe dann eine Gerade durch und dann weiß ich, dass P plus Q plus R gleich 0 ist. Jetzt kann ich aufgrund der Rechenregeln, die wir in der ersten Folie gesehen haben, auf beiden Seiten R abziehen, dann habe ich P plus Q ist gleich minus R. Und minus R hatten wir uns eben angesehen, das war dieser Punkt, das heißt P plus Q ist dieser Punkt. Also ich addiere, indem ich eine Gerade ziehe durch diese Punkte und diesen dritten Schnittpunkt spiegel. Und diese komische Konstruktion kommt eben aus der natürlichen Definition, dass die Summe von drei Punkten auf einer Geraden 0 sein soll. Das Ganze kann man auch in Formeln ausdrücken. Das Negative von einem Punkt erhalte ich, indem ich minus vor die y-Koordinate schreibe, das ist dieses Spiegeln an der x-Achse, und die Summe von zwei Punkten erhalte ich, indem ich erstmal die Steigung von der Geraden ausrechne, das ist dieser Punkt, wenn x1 ungleich x2 ist, das ist dieses t, das setze ich dann hier in die Formel ein und dann kriege ich die beiden Koordinaten x3 und y3. Das war jetzt alles über den reellen Zahlen. Aber diese Formeln kann man genauso übernehmen für einen anderen Körper, zum Beispiel für einen endlichen Körper. So, wie kriege ich das Ganze jetzt in den Computer? Das machen wir so. Ich definiere ein paar Funktionen. Die erste Funktion, make, die soll das Negative von einem Punkt auf der Kurve ausrechnen. Was macht die? Die muss ja aus der y-Koordinate minus y machen. Die nimmt, das hier ist Mathematiker, das ist so ein Computer-Algebra-Programm. Das habe ich gewählt, weil es relativ selbsterklärend ist und man kurzen Code produzieren kann. Also ich nehme das Negative von einem Punkt P ist die x-Koordinate, die erste von dem Punkt, und dann minus die zweite, und das muss ich modulo P reduzieren. Also minus die y-Koordinate wird irgendwie was Negatives sein, und jetzt muss ich das so oft P addieren, bis ich wieder bei was Positivem lande. So, dann brauchen wir noch als Funktion das Inverse in FP. Das war dieser Körper. Wir hatten vorhin die Zahlen von 0 bis 16, darin konnte ich addieren und multiplizieren. Das war ein Körper, und jetzt muss ich das Inverse von einer Zahl bilden. Also 1 durch 7 hatten wir vorhin, das war 5. Das geht mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus, und glücklicherweise brauchte ich den nicht zu implementieren, weil der in Mathematica schon drin ist. Kann man aber in der Literaturliste, die am Ende kommt, Bücher finden, wo das erklärt ist, wie man das macht. So, jetzt wie addiere ich zwei Punkte? Erstmal prüfe ich nach, ob einer der beiden Punkte der Nullpunkt ist. Und wenn ja, dann gebe ich den anderen Punkt zurück. Ansonsten haben beide eine x- und eine y-Koordinate. Jetzt muss ich die Steigung der Geraden ausrechnen. Die ist im einen Fall, wenn x1 gleich x2 ist, natürlich modulo p betrachtet. Dann habe ich irgendwie eine Tangente oder sowas. Das hatte ich nicht vorgeführt. Wenn die ungleich sind, dann hatte ich ja y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Und teilen ist mit dem Inversen multiplizieren. Die Funktion, die hatte ich ja gerade eben implementiert. Und das Ergebnis muss ich noch modulo p reduzieren. Jetzt habe ich die Steigung der Geraden in einem endlichen Körper. Und dann setze ich hier in die Formeln ein und reduziere natürlich beides modulo p und gebe dann das Resultat zurück. Jetzt hatte ich noch diese Abkürzung eingeführt. 5 mal Tisch, wie mache ich das? Ich möchte m mal p berechnen. Wenn m negativ ist, dann mache ich das erst positiv. Das passiert hier oben. Und ansonsten gehe ich dieses mm bitweise durch. Immer wenn 1, wenn das Bit gesetzt ist, addiere ich hier einen Punkt zu dem Ergebnis hinzu. Und ansonsten gehe ich hier bitweise durch bei dem mm und verdoppelt das PP. Kann man sich überlegen, dass das funktioniert. Jetzt möchte ich damit verschlüsseln. Wir hatten vorhin den Körper F17, also P ist gleich 17. Jetzt nehmen wir als Beispiel elliptische Kurve y² gleich x hoch 3 plus 3x plus 5. Das heißt, a ist 3 und b ist 5. Und man kann ausprobieren, dass die Kurve 23 Elemente hat. Jetzt nehme ich noch einen beliebigen Punkt auf der Kurve, zum Beispiel 1, 3. Wann ist dieser Punkt auf der Kurve? Ich setze mal für x gleich 1 ein. Dann habe ich hier 1 hoch 3 plus 3 plus 5. Das ist 9, und 3 Quadrat ist auch 9. Diese Gleichung soll natürlich modulo p, modulo 17, gelten. Und jetzt kann ich schon mit diesem Programm rechnen. Ich kann hier zwei Punkte addieren. Ich kann p plus p nehmen. Das soll das gleiche wie 3 mal p sein und so weiter. Wenn ich jetzt also schon rechnen kann, dann kann ich damit auch verschlüsseln. Das geht so. Alice generiert erst ihren privaten Schlüssel. Das ist eine Zufallszahl, so eine 80-stellige. In diesem Fall ist es bloß eine 2-stellige, weil p gleich 17 war. Zum Beispiel 5. Dann ihr öffentlicher Schlüssel, dann muss sie den privaten Schlüssel mit dem Punkt P multiplizieren. Da kommt in dem Fall 5,14 raus, die beiden dx- und dy-Koordinate von dem Punkt. Das gleiche macht Bob, einen zufälligen privaten Schlüssel, zum Beispiel 7. Und der öffentliche Schlüssel ist 7 mal P, da kommt 15,12 raus. Dieses 15,12 könnt ihr jetzt nicht nachrechnen, weil diese Multiplikation oder die Addition so kompliziert definiert war. Aber mit dem Computerprogramm kommt das natürlich prima raus. Jetzt möchte Alice die Nachricht 9,8 verschlüsseln. Nachricht ist also 9,8. Dazu wählt sie eine Zufallszahl, so eine 80-stellige. Das ist in dem Fall die 2. Dann rechnet sie den Punkt R aus. Das ist also 2 mal Pi, kommt 16,16 raus. Dann den Punkt S, das ist diese Zahl K, multipliziert mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob, der ist dort, plus Nachricht. Nachricht war hier, 9,8. Da kommt der Punkt 10,7 raus. Jetzt kriegt Bob die beiden Punkte, R und S, und Bob macht das Folgende. Er nimmt seinen eigenen privaten Schlüssel, das war 7, minus 7 mal 16,16, das rechnet er hier aus und addiert noch S dazu. Das war dieser Punkt und da kommt wieder 9,8 raus. So, das war jetzt natürlich keine sichere Kurve, weil man hier den diskreten Logarithmus einfach durchprobieren ziehen kann. Wann ist eine Kurve sicher? Natürlich muss dieses P eine ziemlich große Zahl sein, aber es gibt noch ein paar andere Bedingungen. Das Groß P war ein Punkt festgewählt auf der elliptischen Kurve. Also Alice und Bob müssen sich auf eine gemeinsame elliptische Kurve einigen und sie müssen sich auch auf einen bestimmten Punkt auf dieser Kurve einigen. So, was sind jetzt sichere Kurven? Ich hatte gesagt, es gibt Körper FP, FP hoch N und so weiter. Ich nenne die mal allgemein FQ. Und um zu entscheiden, ob eine Kurve sicher ist, ist es wichtig, diese Zahl Q zu betrachten. Das war diese 80-stellige Primzahl in dem Beispiel. Und die Anzahl der Punkte auf der elliptischen Kurve. Also ich hatte schon gesagt, Q sollte mindestens 80 Stellen groß sein oder 250 Bit oder so. Das ist meine Meinung. Viele Leute sagen 160 Bit. Es ist so, ich glaube, vor 3 Jahren konnte man 160 Bit mit einem Aufwand von 10 Billiarden Dollar in ein paar Monaten knacken oder sowas. Das kommt vielleicht schon irgendwann in realistische Größenordnung. Es macht überhaupt nichts, einfach ein paar Bits mehr zu nehmen. Zweites Argument ist, wenn ich einen guten symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus habe, dann kann ich im Wesentlichen bloß die Schlüssel durchprobieren, um den zu knacken. Bei Verschlüsselung mit elliptischen Kurven ist mein Aufwand im Wesentlichen die Wurzel von der Anzahl der Möglichkeiten, das heißt die halbe Bitlänge. Das heißt, wenn ich eine Kurve nehme und mit 256 Bit verschlüssel, dann ist mein Aufwand, die zu knacken, ungefähr so wie 128 Bit symmetrische Verschlüsselung, so grob gerechnet, Pi mal Daumen. Und da die heutigen symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen häufig mit 128 Bit funktionieren, passen eben 256 Bit da ganz gut dazu. So, wenn Q 2 hoch n ist, dann muss n eine Primzahl sein. Allerdings ist es so, es gibt jetzt Ansätze, wenn man als Körper F 2 hoch n nimmt oder F 2 hoch p, Ansätze, wie man diese Kurve noch geschickter angehen kann, um einen diskreten Logarithmus zu ziehen. Das heißt, es könnte sein, dass da noch irgendwie schwache Kurven rauskommen und so. Also ich empfehle, FP zu nehmen mit einer Primzahl P, wenn man das implementieren will. So, und dann noch ein wichtiger Punkt ist, die Anzahl der Punkte auf der elliptischen Kurve soll einen großen Primfaktor enthalten oder selber prim zu sein. Wenn ich spreche von der Sicherheit im Bit von ECC, dann meine ich damit im Wesentlichen die Größe dieses Primfaktors. Wenn ich lauter kleine Primfaktoren habe, dann gibt es einen Ansatz, wie man wieder den diskreten Logarithmus ziehen kann, also wie man das System knacken kann. So, dann gibt es noch ein paar spezielle Bedingungen, aber dazu möchte ich erstmal das Folgende sagen. Ich nehme eine Dartscheibe und tue da lauter elliptische Kurven drauf. Und zwar alle, die diese ersten beiden, na sagen wir mal die ersten drei, ersten beiden Bedingungen erfüllen. Und jetzt wähle ich zufällig eine Kurve da aus. Das mache ich so, ich werfe meinen Dartspfeil, dann trifft das einen Punkt, das ist eine elliptische Kurve und die nehme ich und mit der verschlüssel ich und das ist vermutlich sicher. Im folgenden Sinn. Es gibt noch ein paar spezielle Bedingungen, zum Beispiel, dass die Anzahl der Punkte, wenn Q eine Primzahl ist, nicht gerade gleich Q sein soll. Das ist unglaublich unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammentrifft, wenn ich zufällig ausgewählt habe, ist 1 zu 10 hoch 40 oder sowas. Wenn ich jetzt die Dartscheibe mir wieder vorstelle, dann sind diese Kurven da so ein ganz winziger Strich. Den treffe ich nie mit meinem Dartspfeil. Das heißt, wenn ich zufällig eine Kurve ausgewählt habe, dann ist diese Bedingung da garantiert erfüllt. Genauso die zweite Bedingung, die besagt, ich muss für kleine L testen, ob Q hoch L kongruent 1 ist Module der Anzahl der Punkte auf der elliptischen Kurve. Das schließt wieder so ein paar kleine Striche auf meiner Darts-Zielscheibe aus. Nun kann es aber sein, dass irgendein pfiffiger Mathematiker sich überlegt, wenn ich die Kurve so und so konstruiere, dann könnte ich vielleicht doch noch den diskreten Logarithmus ziehen. Ja, das geht, dann ist das irgendwie wieder so ein ganz kleiner Strich auf der Dartscheibe. Und diese Kurve, die konstruiere ich jetzt so, dass es genau auf diesem kleinen Strich landet, die gebe ich euch jetzt hier, verschlüsselt mit dieser Kurve. Und ich lache mir ins Fäustchen, weil ich dann nämlich den diskreten Logarithmus draufziehen kann, weil die ganz spezielle Bedingungen erfüllt. Das heißt also, wenn euch jemand eine Kurve gibt, dann kann das sein, dass er die irgendwie konstruiert hat und er irgendwie fähig ist, das Ding zu knacken. Deswegen muss man zufällig gewählte elliptische Kurven wählen. Nun kann nicht jeder seine eigene elliptische Kurve wählen. Da haben sich pfiffige Leute was ausgedacht, weil man nämlich nachweisbar zufällige Kurven jemandem geben kann. Dann kann ich euch sagen, hier nehmt diese elliptische Kurve und ich habe die nicht aufgrund von irgendwelchen mathematischen Konstruktionen konstruiert, sondern ich habe die tatsächlich zufällig ausgewählt und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Da zeige ich euch eine elliptische Kurve, die diese Bedingungen von eben erfüllt. Erstmal konstruiere ich zufällig eine Primzahl. Das mache ich auf folgende Weise. Ich nehme eine zufällige, ich glaube 40-stellige Zahl und rechne da eine MD5-Summe aus und dann noch eine und schreibe diese beiden Hexadezimalwerte hintereinander und das Ding ist eine Primzahl. Nun war das natürlich nicht so, dass gleich beim ersten Versuch eine Primzahl rauskam, aber ich habe eben ganz viel durchprobiert und dann war das irgendwann eine Primzahl. Diese Primzahl habe ich jetzt nicht konstruiert in dem Sinne, dass ich diese Primzahl tatsächlich erhalten wollte. Denn wenn ich genau diese Primzahl hätte erhalten wollen, hätte ich irgendwie die MD5-Summe rückwärts rechnen können. Weil ich bin tatsächlich in der Lage, diese beiden Zahlen hier oben anzugeben. Deswegen könnt ihr mir ziemlich sicher glauben, dass ich die tatsächlich so konstruiert habe, dass ich die Zahlen hier zufällig ausgewählt habe und dann hier eine Primzahl rausgekommen ist. Und nicht, dass ich mir erst diese Primzahl überlegt habe und dann versucht habe, diese beiden Zahlen zu finden. Das heißt also, ich kann in dem Sinne nachweisbar zufällige Zahlen konstruieren. So, eine kryptografisch geeignete Kurve über FP mit diesem langen P ist y² gleich x ist 3 plus ax plus b mit a gleich dieser Zahl und b gleich dieser Zahl. Diese beiden Zahlen habe ich wieder zufällig gewählt in diesem Sinne, indem ich hier so eine 40-stellige Zahl angebe, MD5-Summe draus nehme und die beiden Zahlen hintereinander schreibe und dann kriege ich a raus und b. Und die Anzahl der Punkte auf dieser elliptischen Kurve ist wieder eine Primzahl. Das ist eine 80-stellige Primzahl und zwar ist das fast genau die Zahl P. Das ist ein mathematischer Satz. Bei einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper kommt ungefähr die Zahl P heraus. Hier die Differenz ist eine 40-stellige Zahl und P minus dieser 40-stellige Zahl ist die Anzahl der Punkte und die ist eine Primzahl. Da habe ich meinen Computer ungefähr eine Nacht lang rechnen lassen, um eine elliptische Kurve zu finden, wo die Anzahl der Punkte eine Primzahl ist. Das war ja eine Bedingung, die wir auf der Folie hatten, dass die einen großen Primfaktor enthalten soll oder selber eine Primzahl sein soll. So, und jetzt kommt noch hier so ein zufälliger Punkt, den habe ich jetzt nicht mit MD5-Summen konstruiert, aber das, wenn man das schon so anfängt, sollte man ihn auch noch mit MD5-Summen oder einer ähnlichen Konstruktion konstruieren, damit man wirklich den Leuten sagen kann, das habe ich zufällig ausgewählt. Ungeeignet sind der Nullpunkt, also dieser Punkt im Unendlichen, und dann Punkte von kleiner Ordnung. Also wenn ich eine Kurve gewählt habe, wo diese Anzahl nicht prim ist, sondern wo ich einen kleinen Faktor habe, dann ist es so, dass wenn ich den Punkt so und so oft addiere, dann komme ich viel schneller auf Null. Und hier ist es so, bei so einer Kurve muss ich erst so oft den Punkt addieren mit sich selbst, um wieder auf Null zu kommen. Das heißt, bei einer Kurve, wo die Ordnung eine Primzahl ist, ist jeder andere Punkt sicher. Bei anderen muss ich auf die Ordnung achten. So, was kann ich jetzt machen, wenn ich tatsächlich eine in dem Sinne sichere Kurve habe? Wie kann ich das Ding trotzdem knacken? Das muss ich untersuchen, um zu gucken, wie sicher eigentlich das System ist. Ich muss also Kryptoanalyse betreiben. N war jetzt die Anzahl der Punkte auf der elliptischen Kurve. Da gibt es im Wesentlichen die Baby-Step-Giant-Step-Methode. Da muss ich ungefähr Wurzel-N-Punkte speichern und dann Wurzel-N-Rechenschritte machen, um den diskreten Logarithmus ziehen zu können und damit das System knacken zu können. Das ist unheimlich aufwendig, weil N ja sehr groß ist. Das sollte ja so eine 80-stellige Zahl sein. Man kann den Speicheraufwand reduzieren, indem man die Algorithmen von Pollard verwendet. Die sind etwa genauso schnell, aber der Speicherplatz wird eben wesentlich reduziert. Nur wenn N eine 80-stellige Zahl ist, dann hat man damit wohl auch keine Chance. Das Gute an Pollard-Algorithmen ist, dass sie parallelisierbar sind. In dem Sinne, wenn ich R-Computer nehme, dann ist das Ding auch R mal so schnell. Jetzt interessiert natürlich jeden, wie sicher das ist, zum Beispiel im Vergleich mit RSA. Da kommen wir in das Reich der Fabeln und Legenden. Erstmal, welche Fortschritte hat man gemacht beim Faktorisieren von Zahlen, das heißt beim Knacken von RSA? Da gibt es zum Beispiel diese Tabelle. Im Jahr 1999 hat man eine Zahl geknackt mit 512 Bit, das entspricht also 512 Bit RSA, und dafür hat man wohl ungefähr 8000 Millionen Instructions per Second pro Jahr, mal Jahr gebraucht. So, wie ist das mit ECC? Da gibt es noch nicht so viel praktische Erfahrung. Ich habe jedenfalls jetzt hier keine Tabelle. Es gibt eine Firma, die heißt Certicum, die sitzt in Kanada und macht professionell Verschlüsselung mit elliptischen Kurven. Das heißt, deren Ergebnisse sollten eigentlich mehr pro ECC und gegen RSA gefärbt sein. Die hatten errechnet, aus theoretischen Überlegungen, für 512 Bit braucht man 30.000 MIPS-Jahre. Tatsächlich hat man nur 8.000 gebraucht. Und für 1024 Bit braucht man hier 3x10 hoch 11 MIPS-Jahre. Die Theorie vom ECC besagt, dass das ungefähr 160 Bit entspricht, beziehungsweise bei 2048 sollten wir ungefähr hier so bei 200 Bit ECC sein. Dann gibt es noch ein ganz gutes Buch, also eigentlich ein sehr gutes Buch, wenn nicht so viele Druckfehler drin wären. Da wird eine theoretische Überlegung gemacht, die mithilfe dieser Formel diese Kurve ergibt. Das heißt, die sagt mir, dass 1024 Bit RSA, das ist ungefähr hier, so rund, ich glaube, 160 Bit ECC entspricht, beziehungsweise 4098, da bin ich so in der Region von 300. Diese Formel ist auch relativ konservativ in dem Sinne, dass vermutlich eine zu hohe Bitzahl für ECC dabei rauskommt. Das heißt, wenn man sich an die Faustregel hält, dann hat man schon einen ganz guten Vergleich. Übrigens bei über 1000 Bit ECC würde man bei 75.000 Bit RSA landen. So, jetzt bist du schon dran.
Ja, ein paar Sachen sind noch übrig, die vielleicht noch wissenswert sind. Ja, also jetzt sind wir ja mal so durch die ganze Theorie durchgegangen. Eine wichtige Anwendung haben wir ja schon gesehen, nämlich Verschlüsselung. Aber der Vollständigkeit halber, wozu braucht man noch elliptische Kurven? Also es sollte doch mal erwähnt werden, das prominente Beispiel aus der Mathematik, nämlich diesen letzten Satz von Fermat, den hat man auch mit Hilfe der Theorie elliptischer Kurven, allerdings über den rationalen Zahlen, nicht über diesen endlichen Kurven bewiesen. Ja, und dann gibt es noch ein paar ganz nette Sachen zu Algorithmen, nämlich man kann mit Hilfe von elliptischen Kurven echte Primzahltests durchführen, die also wirklich Primality Pooling betreiben, während zum Beispiel Miller-Rabin nur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Primzahl ausgibt. Ich kann eventuell auch eine Zahl bekommen, von der er behauptet, es sei prim, aber die ist gar nicht, ist eigentlich mehr Compositeness-Test. Ja, und außerdem kann ich auch faktorisieren mit elliptischen Kurven. Also gewissermaßen, wer jetzt irgendwie RSA kryptoanalytisch annehmen will, der muss ja Zahlen, sehr große Zahlen faktorisieren. Und die leistungsfähigsten und prominentesten Methoden, die nennen sich Zahlkörpersieb. Da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Eine Alternative ist auch, gewisse Faktorisierungsschritte mit Hilfe elliptischer Kurven zu machen. Da tauchen sie also auch auf. Ja, noch ein klein bisschen Hintergrund zur Elliptic Curve Kryptographie. Die wurden etwa 85 auf der Krypto 85 von Kurplitz und Miller, zwei Mathematiker, eingeführt. Und seitdem werden sie auch ziemlich intensiv studiert. Also stecken schon 15 Jahre Analyse auch dahinter. Gut, wir hatten schon gesehen, dass es auf ein Discrete-Log-Problem beruht im Vergleich zu RSA, wo große Zahlen faktorisiert werden müssen, wenn man das irgendwie knacken möchte. Ja, und insbesondere ist es eben im Bereich der asymmetrischen Kryptographie, das kam ja auch alles schon im Einsatz, also man kann Diffie-Hellman Schlüsselaustausch machen, man kann verschlüsseln und signieren mit AsiaML, es gibt auch den ECDSA, den Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, und erste Produkte, kommerzielle Produkte mit ECC gab es von Certicom, da schon mal erwähnt, 97, immer noch gar nicht so lange her. An der Stelle lohnt es vielleicht noch mal kurz die Vorteile, also einige Vorteile gegenüber RSA mal aufzuzeigen oder zusammenzusammeln. Also was hier eben besonders interessant ist, dass man, das haben ja die kryptoanalytischen Dinge gezeigt, mit wesentlich kürzeren Schlüsseln und besserer Performance bei gleicher Sicherheit auskommt, egal wie genau jetzt diese Vergleiche sind, aber so größenordnungsmäßig sieht man eben, dass etwa statt 1024 Bit RSA etwa auf eine kleine Chipkarte zu bringen, kommt man eben so mit dem Bereich 160, 173 oder so aus. Man hat kürzere Parameter, man hat kürzere Signaturen und die Sicherheit von ECC wächst stärker als bei RSA, wenn man die Schlüssel länger macht. Und was auch noch ganz nett ist, dass alle wesentlichen zahlentheoretischen, arithmetischen Parameter von ECC im Gegensatz zu RSA öffentlich sind, sodass eben jeder nachprüfen kann, ob diese behaupteten Eigenschaften auch erfüllt sind. Also ich habe eine öffentliche Kurve, der Körper, dieses FQ ist auch öffentlich, die Anzahl der Punkte, der Basispunkt. Wenn wir zum Beispiel bei RSA die Zahlen P und Q schon geheim sind und im Prinzip kann ich mir nicht sicher sein, ob das auch wirklich Primzahlen sind, wenn jemand geschlampt hat, schlecht implementiert oder so. Naja, und aus all diesen Gründen ist es eben relativ interessant, die elliptischen Kurven in Umgebungen mit sehr knappen Ressourcen einzusetzen, weil so Rechenpower, Speicherplatz knapp sind, sogenannte Embedded Systems, Kryptoprozessoren, die Smart Cards, Handys, Palmtops, naja, und alles, was irgendwie mit so kleinen Geräten da kommuniziert. Jetzt habe ich noch mal so ein paar Folien aus einer ganz anderen Welt. Das ist also kein streng geheimes internes Siemens-Wissen. Auf der letzten, also es findet jährlich immer die ECC 2000, 2001 und so weiter statt. Immer meistens in Waterloo, da ist ein großes Kryptocenter. Letztes Jahr war sie in Essen, die ist ja wieder in Waterloo. Nächsten September ist sie wieder in Essen und da treffen sich die ECC-Krypto-Gurus. Naja, und unter anderem war dann Vortrag von Siemens dabei. Die Folien können sich auch im Netz runterladen, sage ich gleich noch den Link. Und rein praktisch haben die zum Beispiel eine Infineon Smartcard ECC vorgesehen und teilweise auch implementiert. Oder da gibt es den Pluto-Chip, der ist wohl mit dem BSI entwickelt. Und da gibt es auch die Acrodot, da ist der drin. Da wird zum Beispiel auch im Informationsverbund Bonn-Berlin damit kommuniziert, eben mit elliptischen Kurven. Das BSI ist ein großer Fan von elliptischen Kurven geworden. Hat sich da auch intensiv von den Mathematikern beraten lassen. Also die elliptischen Kurven, Krypto-Gurus sitzen in Essen, da gibt es einen Professor Frey und in seiner Gruppe ist da also sehr viel erforscht worden. So sieht zum Beispiel so eine Smartcard aus, die haben also, glaube ich, elliptische Kurven hier bis 256 Bit, das ist nun auch schon wieder ein Jahr her. Aber so ist das eben, da braucht man auch einen Co-Prozessor noch, damit man da vernünftig rechnen kann. Ja, und hier sind mal solche Zeiten auch angegeben. Das kann man sich halt im Netz runterladen. Ich will da jetzt gar nicht so viel Werbung machen. Dann sieht man mal praktisch, dass die da auch schon dran sind. Und insbesondere schreiben Sie hier auch, dass elliptische Kurven schneller sind als RSA, obwohl die ganze Sache sogar erst für RSA optimiert war. Das ist dieser Elkrodat, das ist so ein schwarzer Kasten, nur dass man es mal gesehen hat. Und die Elkrodat, das ist hier, okay, so ein schwarzer Kasten, da ist auch elliptische Kurvenkryptographie drin, da ist, glaube ich, dieser Pluto-Chip, den das BSI auch entwickelt hat, mit eingebaut. Und wo das Ding eingesetzt wird, das ist in diesem Government ISDN Network Informationsverbund Bonn-Berlin, da kommt es zum Einsatz und ist wohl auch europaweit geplant, da weiß ich aber auch nicht so viel darüber. Und dann ist noch ganz lustig, was?
Ja? Die Elkrodat wird für 10.000 Mark verkauft und ich fand es ganz gut, wenn zum Beispiel der CCC so ein Ding für 100 Mark entwickeln würde.
Ja, also da muss ich eben dann die eine Stelle so einen schwarzen Kasten hinstellen, die andere auch, und das kostet schon richtig viel Geld. Ich glaube, der symmetrische Algorithmus da drin ist sogar proprietär, selbst entwickelt vom BSI. Ja, und witzig ist, was Sie dann noch schreiben, weil man kann alles machen, es ist auch patentfrei möglich. Es ist schon in der Praxis, weil du still hesitate, also die machen regelrecht Werbung dafür. Das mit dem patentfrei, das ist leider ein ziemliches Problem, denn in vielen Zusammenhängen mit Hardware-Komponenten gibt es wirklich völlig verrückte und absurde Patente, also ziemlich triviale Ideen. Die sind weitgehend dann auch nicht wirksam, aber es haben sich zum Beispiel, also elliptische Kurven sind inzwischen in allen Standards auch drin, aber leider sind auch einige Dinge in Standards patentiert, insbesondere von dieser Firma Certicom. Das heißt, wenn man das kommerziell machen will, muss man da ein bisschen aufpassen, aber es ist patentfrei möglich, denn die ganze Theorie, also im Gegensatz zur RSA, die ganze Grundtheorie ist nicht geschützt, das kann man alles benutzen. Ja, vielleicht noch so ein paar abschließende Dinge. Ab und zu, wenn man irgendwie was über elliptische Kurvenkryptographie sieht, dann kann man da noch eins draufsetzen, dann reden die Leute noch von hyperelliptischen Kurven. Das sind einfach welche, wo das wieder so ein y-Quadrat gleich und wir hatten immer ein Polynom in x dritten Grades und das jetzt in höheren Graden. Der Witz ist da, man redet da noch vom Geschlecht der Kurve. Hier ist das Geschlecht, das braucht man bisher nicht eins, da ist nämlich ein Loch drin. Und jetzt stellen man sich ganz viele Schwimmlinge zusammengeklebt vor und da sind noch mehr Löcher drin und das nennt man Geschlecht. Mit den Dingern kann man auch verschlüsseln, da ist dann das, was mehrere Schwimmringe zusammengeklebt ist, das hat nicht mehr die Struktur so einer Gruppe, wo man addieren kann, aber es gibt da noch so ein assoziiertes Objekt, das nennt sich Jakobische, da kann man wieder addieren und dann kann man all das machen über FP, was man auch mit elliptischen Kurven machen kann. Wenn das Geschlecht aber hoch ist, gibt es superexponentielle Attacken, so kommt man da also nicht so viel weiter. Fazit für die Praxis, wenn man das machen will, wenn man auch gleich mit elliptischen Kurven verschlüsseln, da gibt es sogar eine ganze Menge Gründe, warum bestimmte grundsätzliche Attacken gar nicht möglich sind. Da gab es auch auf der ECC 2000 einen Vortrag von Koblitz, der Erfinder, das hieß Golden Shield for Elliptic Curve Cryptography, da gibt es eine Menge Gründe, warum man da eigentlich sehr gut liegt damit. Zu den Standards hatte ich schon was gesagt, das kann ich auch alles nicht so auswendig. Die Bemerkung, es ist in allen Standards drin, da kann man sich dann auch auf den entsprechenden Seiten umschauen, wie das genau ist. Damit meistens eine bestimmte Kurve vorgeschrieben. Wir hatten ja gerade gehört, besser ist, wenn man eine zufällige hat und nicht irgendeiner komischen vertraut, wer weiß, was mit der ist. Ja, was man noch sagen sollte, ist, dass es durchaus nach wie vor sehr interessant ist, andere Public-Key-Verfahren zu entwickeln, zu analysieren. RSA und ECC beruhen im Endeffekt durchaus auf verwandten Problemen, also von höheren Standpunkt aus betrachtet. Wenn man eventuell ECC mal mathematisch geknackt hätte, dann wäre vielleicht auch RSA erledigt und dann hätte man gar keins mehr. Insofern ist das durchaus nach wie vor ein interessantes Thema. Da gibt es auch Ideen. Eins war XTR, das hat sich aber schon herausgestellt, da gibt es so gewisse Isomorphismen zu elliptischen Kurven, sodass es eigentlich wieder dieselbe Tüte ist. Eine andere Sache, die sich auch rumspricht, ist NTU oder NTIU. Das ist eine interessante Alternative, die von Silbermann eigentlich einem elliptischen Kurvenbogen vorgeschlagen wird. Er hat da auch eine Firma gegründet. Und das beruht eher auf Polynomen. Und um das zu attackieren, muss man in Gittern irgendwie rechnen. Das ist eine ganz andere Art von Mathematik. Also das wäre eine andere Welt. Da ist man sich an vielen Stellen nicht so sicher, wie gut das nun hält. Das ist noch nicht so alt. Und was ich gehört habe, man kann irgendwie im Moment nicht signieren damit, witzigerweise. Aber das wäre eine Alternative. Andere sind auch gefragt. Ja, und last but not least, ich hoffe, dass es dann auch irgendwie im Netz erscheint, haben wir noch eine Reihe von Literatur und Links und zusammengestellt. Ansonsten, wer möchte, kann uns ja dann irgendwie kontaktieren. Das erste Buch war schon erwähnt, das in Cambridge University Press, Elliptic Curves in Cryptography. Das ist schon harte mathematische Kost, da steht aber alles Aktuelle drin. Es sind leider auch eine Reihe von Fehlern. Aber man findet doch so eine gute mathematische Beschreibung. Das zweite Buch, das ist Computational Algebra and Number Theory. Also wenn immer man irgendeinen zahlentheoretischen Algorithmus da braucht, angefangen von euklidischen Algorithmus bis zu diesen Primzahltests, die ich erwähnt habe, findet man das da relativ gut und programmierbar aufbereitet. Dann gibt es auch von uns einen Übersichtsartikel in der IX 2001 zur ECC. Dann eine Fundgruppe für Links im Netz ist von diesem Center for Applied Cryptographic Research, University of Waterloo. Da sind alle möglichen Events immer wieder aufgelistet und man findet Folien, zum Beispiel von dieser ECC 2000. Da ist auch der von Silas dabei. Wer da mal Lust hat und auch was das BSI so sagt, so, das sind das nicht so tiefliegende. Von Koblitz zum Beispiel, das ist ein sehr schöner mathematischer. Christoph Paar, das ist ein Ingenieur, der sehr viel kryptografische Hardware-Sachen gemacht hat, sich also mit rekonfigurierbaren Chips und so weiter gut auskennt. Also eine echte Fundgruppe. Inzwischen gab es schon ECC 2001, gibt es noch eine ganze Menge mehr. Dann bei Certicom findet man auch White Papers und ECC Challenges, Standards und alle möglichen Krypto-News. Interessant noch www.cryptosavvy.com. Da ist ein sehr ausführliches Paper von Menstra und Fanel, wo sie mal sehr eingehend die Kryptoanalyse diskutieren und auch Gründe geben, warum diese oder jene Schlüssellängen vergleichbar sind und also wenigstens einigermaßen sauber fundiert, die Dinge mal, die man so hat, zusammenzustellen, nach Kosten gerechnet, nach Rechenzeit, wie lange man braucht, um irgendwelche Schlüssel zu knacken. Lustig auch noch www.codebook.org. Da ist beschrieben, wie diese 512-Bit RSA gebrochen wurde, wie das alles so aufgebaut wurde, wie die sich über mit vielen Rechnern mal zusammengeschlossen haben. Ja, dann die letzten beiden, da ist noch ein Punktezählalgorithmus, also wenn man eine elliptische Kurve hat und darauf die Punkte zählen will oder genauer gesagt eine gute finden will, findet man da das entsprechende Programm. Ja, und dann noch ein Primzahltest ganz zum Schluss. Okay, das waren die Links. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Mikrofon?
Was sind die Nachteile? Können wir mal wiederholen.
Okay. Die Frage war, was sind die Nachteile von ECC? Ein Nachteil ist natürlich, dass es schwieriger zu implementieren ist als RSA. Und immer wenn man irgendetwas implementiert, was mit Sicherheit zu tun hat, dann sollte das einfach sein. Wenn man was Kompliziertes, was Komplexes aufbaut, irgendein komplexes Protokoll, dann schleichen sich da leichter Sicherheitslücken ein. Andererseits ist es so, dass im Vergleich zu Protokollen und ähnlichen Sachen oder komplexen Systemen ECC doch noch so übersichtlich ist, dass man da eigentlich nicht die Sicherheitslücke erwarten sollte, sondern eher beim Betriebssystem und ähnlichen Dingen. Eine andere Sache ist, Man braucht relativ viele Zufallszahlen, um mit ECC zu verschlüsseln. Aber ich brauche sowieso viele Zufallszahlen für die symmetrische Verschlüsselung zum Beispiel. Also im Grunde genommen würde ich ECC immer RSA vorziehen. Jo, vielen Dank. Achso, ja, bitte. Die Frage ist, ob es Folien im Netz gibt, weiß ich nicht. Also wir haben die geschickt, vielleicht sind die auf der CCC-Seite. Wir werden uns bemühen, die noch zu veröffentlichen. Ja, bitte? Achso, ja, die Frage war, wie kommt man von einer Nachricht zu einem Punkt auf der Kurve? Man versucht, diese Nachricht als X-Koordinate von einem Punkt auf der Kurve zu interpretieren. Das heißt, Alice und Bob einigen sich auf eine bestimmte Anzahl Bits, zum Beispiel 10 oder 20, die sie an die Nachricht padden. Die nehmen also die ersten Bits von der Nachricht, tun dann noch 10 zufällige Bits dran und gucken, wenn sie das als X-Koordinate nehmen, in die Gleichung der Kurve einsetzen, ob dann eine Quadratzahl rauskommt. Nämlich, ob ich dann ein Y finde zu diesem X, was ein Punkt der Kurve wird. Wenn nicht, dann probiere ich 10 neue Bits. Und man hat bei jedem Versuch eine 50-50 Chance, einen Punkt auf der Kurve zu treffen. Das heißt, 10 Bits reichen aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen trifft, ist ungefähr 1 zu 2 hoch 1024. Also man nimmt die Nachricht, paddet Bits und versucht daraus die X-Koordinate eines Punktes auf der Kurve zu machen. Ja, vielen Dank.